Heute ist der Sonntag Kantate, liebe Gemeinde. Zu Deutsch, singet, lobet, preiset. Dazu ist uns ein Text gegeben im Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Eine Geschichte, die wir von Kind an kennen. Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um der Wechsler Tische und die Stühle der Taubenkrämer und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohne Davids, wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet? Und er ließ sie da und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb daselbst über Nacht. Amen. Wir wissen heute, liebe Freunde, was ein Sit-in ist. Eine Gruppe von Leuten betritt das Gotteshaus und setzt sich auf die letzten Stuhlreihen hier. Natürlich hat man vorher die Presse über diese gewaltfreie Aktion informiert, sonst würde ja kein Mensch Notiz davon nehmen. Prompt kommen auch Pressefotografen, Journalisten und Reporter. Bilder werden geschossen, Berichte geschrieben und Interviews gegeben. Am nächsten Morgen bekommt es jeder zum Frühstück mit der Zeitung serviert. Sit-in in der Stiftskirche gegen ein Gewaltregime. Wir wissen auch, was ein Speak-in ist. Mitten im Gottesdienst steht einer auf und schreit. Sitznachbarn versuchen ihn zu bremsen, aber vergebens. So spricht der Herr, tönt es durch das Kirchenschiff. Dabei handelt es sich um keinen nervenschwachen Zeitgenossen, dem die Gäule durchgegangen sind, sondern um einen willensstarken Kirchgänger, dem diese Botschaft nicht passt. Ohrenzeugen sind verstört und diskutieren noch lange. Speak-in in der Stiftskirche gegen die Botschaft. Ja, wir wissen sogar, was ein Go-in ist. Eine ganze Mannschaft lagert sich auf dem Altarteppich und erklärt die Kirche für besetzt. Draußen flattern selbstgemachte Bänder und laden zum Gespräch ein. Passanten, einige kommen herein und lassen sich zwischen Decken und Kerzenstummeln politisch orientieren. Go in der Stiftskirche. Also sit in, speak in, go in. Was werden wir noch alles erleiden müssen? Wie viel ins kommen noch auf uns zu? Die damals erlitten einen Sing-in. Und das kam so. Tausende von Menschen strömten in die Stadttore. Jeder wollte beim großen Passa in Jerusalem dabei sein. Die Stadt glich einem Ameisenhaufen. Und auf einmal zog ein seltsamer Zug vom Ölberg herunter Richtung City. Voraus ein Eselsreiter ohne Sattelzeug, dann 12 gestandene Männer und hintendrein ein paar ganz besonders Begeisterte. Eine Spannung entstand, so wie wir sie von Demonstrationszügen her kennen. Eine Welle wird ausgelöst, die überschwappt und andere mit ergreift. Die Volksseele ist in Wallung. Einige reißen sich die Kittel und die Blusen vom Leib und pflastern mit diesen Kleidern die Straße. und die anderen rupfen die Bäume und veranstalten mit Palmzweigen eine Konfettiparade. Was ist das, rufen die einen. Das ist Jesus Christus, schreien die anderen. Und aus all diesen Stimmen verdichtet sich der Massenchor in geballter Lautstärke: Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Eine Bewegung kommt ins Rollen. Aber zum Befremden von vielen Mitläufern und Mitschreiern lenkt der Eselsreiter seinen Ritt nicht gegen die Festung der Römer, sondern gegen den Tempel der Juden. Und dort macht er mit diesen kaufmännischen Hausbesitzern kurzen Prozess und setzt sie vor die Tür. Anstatt die Römer aus dem Land schmeißt er die Juden aus dem Tempel, und das will der Messias sein. Die ersten Demonstranten sind schon am Palmsonntag frustriert und verstummen. Nur die Buben sind nicht zu stoppen. Mitten im Heiligtum reißen sie die Schnäbel auf. Hosianna, drei Käsehochs, Lausbuben, Dreckspatzen singen es vielstimmig: Gelobt sei, der da kommt. Kein Wunder, dass die Tempelleitung, der dieser Spatzenchor überhaupt nicht in den liturgischen Stiefel passt, auf der Bildfläche erscheint und diesen Eselsreiter stellt. Wer ist eigentlich hier Herr im Haus? Wer hat eigentlich hier das Sagen? Wer gibt hier den Ton an? Diese Schmierfinken, diese Protestierer oder gar du, du hergelaufener Davidsohn? Und Jesus bleibt ruhig und sagt: Ja, ich. Das ist das Haus meines Vaters. Und deshalb bin ich der Herr im Haus. Er hat mich zu reden beauftragt, deshalb habe ich das Sagen. Er ist maßgebend, deshalb gebe ich den Ton an. Und dabei, liebe Freunde, soll es in allen Tempeln und Gotteshäusern bis zum heutigen Tag bleiben, auch in der Stiftskirche. Tonangebend dürfen Besetzer nicht werden. Kirchen sind keine Freiräume. Tonangebend dürfen Schwärmer nicht werden. Kirchen sind keine Sprechsäle. Tonangebend dürfen Radikale nicht werden. Kirchen sind keine Protesträume. Tonangebend sind nicht einmal die Kirchengemeinderäte, nicht einmal die Pfarrer, nicht einmal der Prälat und der Bischof. Jesus und nur Jesus hat das Hausrecht. Jesus und nur Jesus hat das Rederecht. Jesus und nur Jesus gibt hier den Ton an. Und wenn er den Ton angibt, dann gibt es keine alte Leier, sondern dann gibt es nur das neue Lied über den Wundern, die er tut. Genauer: Wenn er den Ton angibt, dann wird der Introitus angestimmt. Dann wird das Kyrie gebetet und das Gloria gesungen. Darüber berichtet unser Text. Zum Ersten: Der Introitus wird angestimmt, und er lautet: Kommet her zu mir alle, und nicht nur ganz Bestimmte. Am Jerusalemer Tempel hing seit Davids Zeiten ein Schild: Blinde und Lahme haben keinen Zutritt. Behinderte waren diesem König verhasst. Das Elend der Straße passte doch nicht in den Glanz des Tempels. Und so saßen sie draußen vor der Tür, diese Männer mit den weißen Stöcken und den hölzernen Krücken, um nach einem Almosen zu betteln. Medizinisch gesehen waren es hoffnungslose Fälle, denn gegen blinde Augen und lahme Füße ist kein Kraut gewachsen. Sozial gesehen waren es traurige Schicksale, denn die ganze Stadt wimmelte von solchen, die mit umgestülpten Mützen die Gehwege blockierten. Und religiös gesehen, da waren es die ärmsten Teufel, denn nach herrschender Theologie ist jeder an seinem Elend selber schuld. So saßen sie draußen, nur christlich ist es anders. Jesus sah diese Blinden und Lahmen, Jesus sieht die Elenden und Armen, Jesus übersieht keinen. Für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle, keine traurigen Schicksale, und keine schuldigen Kreaturen, sondern nur Geschöpfe seines Vaters. Das ist die Würde, die jeder besitzt und die niemand verlieren kann. Wissen Sie, wir mögen unsere Gesundheit verlieren. Und viele von uns haben sie verloren. Und dann kommen die Schmerzen, die die Nächte zur Qual machen. Wir mögen das Vertrauen verlieren und an Menschen verzweifeln, die uns die kalte Schulter zeigen, vielleicht sogar die eigenen Kinder. Wir mögen den Glauben verlieren und an uns selbst irre werden, weil wir dauernd und immer wieder versagen. Liebe Freunde, unsere Geschöpflichkeit verlieren wir nie. Wir bleiben Kinder des Vaters. Unsere Abstammung steht. Und die sieht dieser Herr. Deshalb reißt er die Schilde vom Tempel. Deshalb macht er die Tür sperrangelweit auf. Deshalb macht er jeden Tag zu einem Tag der offenen Tür am Tempel und sagt, kommet her zu mir alle, alle, alle. Leider haben wir neue Schilde gemalt und sie heimlich wieder an unseren Pforten aufgehängt. Sicher, in unseren Breitengraden lauten sie nicht nur für Weise. Farbige haben keinen Zutritt. Aber buchstabieren wir nicht manchmal insgeheim so? Nur für Intelligente, Einfältige haben hier, zumindest in der Stiftskirche, keinen Platz. Nur für Fromme, Gottlose müssen draußen bleiben. Nur für Erwachsene, Jugendliche stören die Feierlichkeit. Jesus mag diese Schilder nicht. Er ist gegen jede Rubrizierung und Klassifizierung. Privatkapellen für eine erlesene Gesellschaft ist nicht im Sinne unseres obersten Kirchenherrn. Wir dürfen doch nicht ausladen, wo er einladen will. Wir dürfen doch nicht einteilen, wo er austeilen will. Wir dürfen doch nicht wegsprechen, wo er zusprechen will. Deshalb, alle sind angesprochen. Jeder ist gemeint. Sie persönlich sind mit diesem Satz heute Morgen konfrontiert, mit diesem Introitus. Komm her zu mir. Komm, du bist eingeladen. Und dann das Zweite in diesem Tempel. Das Kyrie wird gebetet. Wohl steht hier das Hosianna. Aber Hosianna ist in der ursprünglichen Psalmensprache etwas anderes. Es lautet, errette mich, hilf mir, greif ein. Also das Kyrie eleison, Herr, erbarme dich mein, das wird hier gebetet. Vorher hörte man nur etwas ganz anderes in diesem Tempel. Da hörte man das Geschrei von gewinnsüchtigen Leuten und handelstüchtigen Kaufleuten. Sie hatten doch im Tempel ein Geschäft gewittert. Wo so viel Menschen zusammenkommen, da muss ich doch manches in bare, klingende Münze umsetzen lassen. Schnell waren Tischen aufgestellt und Läden fabriziert. Und bald war auch dieses Kaufen und Feilschen im Gange. An Einkäufern und Verkäufern fehlte es ja nicht. Und mitten in diesem ganzen Gewoge und Getriebe, da steht plötzlich Jesus mittendrin und ruft, mein Haus soll ein Bethaus sein. Tische werden umgeworfen, Käfige fallen übereinander, Makler raffen ihr Geld zusammen und gewinnsüchtige Leute verlassen mit dem Tingeltangel den Tempelplatz. So kehrt wieder Ruhe ein. Und so steht dieses Bild vor uns und unsere Sympathien gehören doch diesem Jesus, der jene Nichtsnutze mitsamt dem Sperrmüll hinausspediert hat. Aber ich frage, was haben denn die Leute Böses getan? Böses? Sie haben doch nur diesen Raum auch für ihre eigenen Interessen nutzbar gemacht. Sie wollten nicht nur Gotteshaus, sondern auch Kaufhaus. Sie wollten nicht nur Gottesdienst, sondern auch Kundendienst. Sie wollten nicht nur Kirche, sondern auch Kirbe. Nur sie. Sind denn wir heute Morgen alle frei von jener heillosen Verquickung zwischen Glaube und Geschäft? Sind denn diese Kirchenmitglieder frei? die diesen Gott nur zur Konfirmation und nur zur Hochzeit bestellen, damit es auch recht feierlich wird? Sind denn diese Protestanten frei, die von der Kirche mehr Dienst am Kunden verlangen, mehr Aufgeschlossenheit, mehr Weltoffenheit, vielleicht auch mehr Geschäftigkeit? Sind denn die Pfarrer frei, die das Evangelium zeitgemäß verpacken und billig verramschen? Müsste Jesus nicht eine neue Geißel flechten und uns alle aus diesem Ort verjagen? Mein Haus soll ein Bethaus sein. Hier ist Platz für solche, die nicht mehr vor sich selber knien, sondern diesem Herrn die Ehre geben. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses, wo deine Ehre wohnt. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Hier ist Platz für solche, die von Schuld zerfressen werden wie vom Krebs und die sich dennoch aufmachen und hierher kommen und mit dem Zöllner die Hände zusammenpressen und flehen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Hier ist Platz für solche, die nach solch einer Woche wie der letzten einfach nicht mehr können, die resigniert sind, die von Angst geplagt und nicht wissen, wie es weitergeht und dennoch jenes Apostelwort im Ohr haben, sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir können mit allem, was uns niederdrückt, was uns den Atem nehmen will, unsere geheimen Ängste und Befürchtungen. Wir können mit allem hierher kommen und dann gemeinsam beten und bitten und flehen. Kyrie eleison, Herr, Herr, erbarme dich unser, und das will er hören. Aber dann ist auch jener dritte Ton hörbar. Dann wird das Gloria angestimmt. Dann bricht der Jubel auf. Dann rauscht das Lob durch die Tempelhalle. Auffallenderweise kommt es damals nicht von der Konzertempore, wo vielleicht ein judäisches Vokalensemble Aufstellung genommen hat. Es kommt auch nicht aus dem Chor, wo vielleicht die Jerusalemer Sängerknaben psalmodieren und konzertieren. Dieses Gelobt sei, der da kommt, kommt aus rauen Bubenkehlen, die nicht schön und nicht rein sind. Der Tempelkantor bekommt eine Gänsehaut und der Liturg ist einem Herzinfarkt nahe. Und Jesus freut sich und zitiert den 8. Psalm. Aus dem Munde der Unmündigen hast du ein Lob zugerichtet. Das heißt doch, dieser Herr wird nicht mit dem Kopf begriffen, sondern mit dem Herz ergriffen. Wir müssen wie Unmündige werden, die spontan und ohne Reflexion diesem Herrn wieder ihre Ehre geben. Die Erwachsenen sagen, die sind doch viel zu klein. Und Jesus sagt, ihr seid doch viel zu groß. Ihr meint es selber schaffen zu können und schafft es doch nicht. Die Erwachsenen sagen, die sind doch viel zu dumm. Und Jesus sagt, ihr seid doch viel zu klug. Euer Intellekt ist nicht der Dietrich für alle Schlösser. Die Erwachsenen sagen, die sind doch viel zu schwach. Und Jesus sagt, ihr seid doch viel zu stark. Wenn ihr nicht an euren Kräften verzweifelt und wie Kinder fromm und fröhlich werdet, kann ich euch das ganze Heil nicht schenken. Wissen Sie, Jesus liebt nach unten. Er ist geradezu parteiisch für die Kleinen und Schwachen und Elenden und Behinderten. Die Trauerfiguren der Gesellschaft werden zu Schlüsselfiguren im Reiche Gottes. Die Behinderten in unseren Augen sind die Bevorzugten in seinen Augen. Wertlose bei uns sind die Wertvollen bei ihm. Jesus liebt nach unten, wo wir immer nach oben schielen. Deshalb, Freunde, kommt auch das Lob aus der Tiefe. Und dieses Lob nimmt jenes große Lob jetzt schon auf, das einmal dann aufbranden wird, wenn dieser Herr nicht mehr auf einem grauen Esel, sondern auf einem weißen Pferd daherreiten und das letzte Gloria und Hosianna gesungen wird. All unsere Nöte und Sorgen, all unsere Fragen und Zweifel, All unsere Fremde und Heimatlosigkeit, unser Durst und Hunger wird dann nur noch von dem einen strahlenden Thema bestimmt sein. Dem, der auf dem Throne sitzt, sei Ehre und Preis und Macht und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bis zu jenem Tag, Freunde, lasst uns doch dranbleiben hier in unserer Kirche an dem Introitus, an dem Kyrie Eleison und an dem großen Gloria. Amen.